vorigen Jahr sind in Deutschland exakt 1.666.317 Menschen gestorben. Zwischen einem und 100 Jahren waren sie alt. Wann habt ihr das letzte Mal übers Sterben nachgedacht?
Ja, mal abgesehen, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen und ich natürlich heute Morgen schon gleich daran gedacht habe, beschäftige ich mich eigentlich jeden Tag auch mit meiner Sterblichkeit, denn in der Hinsicht halte ich es mit den Buddhisten, die sagen, wenn du ein unbeschwertes Leben führen willst, ist es am besten, du lässt den Tod nah an dich ran. Und ja, das versuche ich und fühle mich mit meinem Leben sehr wohl.
Ich habe gestern den ganzen Tag mit 24 Ärztinnen und Ärzten über die Begleitung von sterbenskranken Menschen gesprochen. Ich habe über die Kommunikation mit ihnen nachgedacht, welche Möglichkeiten es gibt, zu kommunizieren. Und dabei ist die Grundlage, das eigene Erleben mit Sterben und Tod zu reflektieren. Und insofern habe ich mich den ganzen Tag gestern mit dem eigenen Sterben und Tod beschäftigt, eingebunden in das Erleben von 24 Ärztinnen und Ärzten.
Spannend, davon wirst du uns heute auch immer wieder wahrscheinlich erzählen. Meine Gedanken an den Tod sind übrigens auch noch nicht so lange her, weil kürzlich die Mutter einer guten Freundin gestorben ist, viel zu früh natürlich, und das hat mich auch schon nachdenklich gemacht. Sterben und Trauern ist für viele ja ein Tabuthema, wie man so schön sagt, beziehungsweise eins, über das gar nicht erst gesprochen wird, so mein Eindruck. Und man kann den Eindruck gewinnen, es kraust sie bei dem Gedanken, offen und ehrlich eben darüber zu diskutieren und was darauf schließen lässt, dass es ein schwieriges Thema ist. Und wir sind davon überzeugt, dass es das nicht bleiben muss. Denn dieser Podcast kann dazu beitragen, dass sich das ändert. Wir wollen übers Sterben und Trauern sprechen und informieren aus dem Blickwinkel der jüngeren und der älteren Generation. Ihr werdet es gleich noch sehen. Und es ist die erste Folge. Herzlich willkommen dazu. Und ihr habt schon rausgehört, wir sind zu dritt. Ich bin Lea Reinhardt, 33 Jahre alt, Journalistin und Moderatorin.
Ja, und ich bin Leas Papa, Michael Reinhardt, bald 65 Jahre alt und ebenfalls Journalist. Und Lea und ich, wir freuen uns sehr, dass wir mit Ernst Engelke, den Mitbegründer der Hospiz- und Palliativbewegung in Deutschland, als ständigen Experten fest in unserer Runde haben werden.
Ich bin Ernst Engelke, mittlerweile 81 Jahre alt und befasse mich seit meinem 30. Lebensjahr mit der Begleitung von Menschen, die sterbenskrank sind und die sterben. Und habe das über die ganze Zeit regelmäßig in den verschiedensten Rollen erlebt, sowohl aus der Praxis als auch aus der Wissenschaft. Und seit 20 Jahren, jetzt am Ende meiner Arbeitszeit, begleite ich Menschen und trainiere mit Ärztinnen und Ärzten und Pflegekräften die Kommunikation mit Menschen, die sterbenskrank sind.
Und wie bist du dazu gekommen?
Ich habe mein Studium als Krankenpfleger verdient in einer Psychiatrie. 1962 habe ich angefangen. Und am ersten Tag wurde ich damit konfrontiert, jemanden zu begleiten, aufzupassen, dass er ordentlich ist und sich nicht böse verhält, wie er verstorben ist. Und dieses Erlebnis hat mich sehr geprägt. Und da habe ich drei Dinge gelernt, die mein ganzes Leben mich bewegen. Das erste, was erleben Menschen, die sterbenskrank sind und sterben? Das zweite, wie kann man Menschen, die sterbenskrank sind und sterben, begleiten? Und das dritte ist, wie kann man Menschen, die sterbenskranke begleiten, begleiten?
Und darauf hast du im Laufe der Jahre Antworten gefunden.
Genau. Und zwar durch die Begegnungen mit sterbenskranken Menschen und sterbenden Menschen und deren Angehörigen. Und natürlich auch durch die Begegnung mit Fachpersonal.
Themen, die wir aufbereiten wollen, und zwar aus dem Blickwinkel eben dreier Generationen. Und das aufgeteilt in mehrere Podcast-Folgen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, die häufigsten Todesursachen in Deutschland sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gefolgt von Krebs. Und es zeigt, unser Alltag, es kann jeden von uns treffen, zu jeder Zeit, ganz plötzlich. Man muss ja nur mal an einen Herzinfarkt oder zum Beispiel eine Hirnblutung denken, da kann das ganz schön schnell gehen. Ernst, mich würde interessieren, wie gehen denn die Menschen in Deutschland aus deiner Sicht mit diesem Wissen, wenn sie es denn haben, eigentlich um, dass es doch ganz schnell gehen kann?
Der Unterschied ist, ob jemand persönlich getroffen ist oder nur begleitet oder mitbekommt. Das sind zwei entscheidende Unterschiede. Das kann man mit einer Metapher darstellen. Ich vergleiche das Damit, wenn ein Schachspieler und ein Damespieler am selben Brett miteinander nach ihren eigenen Regeln spielen. Der Schachspieler hat dann einen König, eine Dame, zwei Türme, zwei Läufer, zwei Springer und acht Bauern. Mhm. Und die Damespielerin oder der Damespieler hat nur eine runde Scheibe, schwarz oder weiß, und kann nur vorwärts ziehen und nur springen nach vorn, während der Schachspieler alles machen kann, alle Varianten spielen kann. In der Metapher, die gesunden Menschen sind die Schachspieler und die kranken Menschen sind die Damespieler. Mhm. Und wenn die nun miteinander spielen nach den eigenen Regeln, bedeutet das, dass sie sich nicht verständigen können. Und da ist es notwendig, dass die Schachspieler, also die gesunden Menschen, lernen müssen, Dame zu spielen, um mit den Menschen, die sehr krank sind, kommunizieren zu können. Sonst geht das nicht.
Das setzt aber natürlich voraus, dass man sich überhaupt erst mit der Frage des Sterbens beschäftigt.
Das ist keine Frage, sondern das ist etwas, wo wir uns jeden Tag mit beschäftigen. Die Frage ist nur, mit welcher persönlichen Intention und mit der persönlichen Getroffenheit, nicht Betroffenheit, Getroffenheit. Das heißt, 80% der Deutschen beschäftigen sich persönlich nicht damit. Nur 20%, die sind getroffen, weil das Menschen sind, die sehr krank sind, die schwer krank sind, die pflegebedürftig sind, die verstorben sind, Trauernde, und das sind die Menschen, die sie begleiten, sowohl ehrenamtlich auch als Angehörige oder aber auch jetzt professionell. Diese 20% sind täglich damit beschäftigt, manchmal sehr extrem. Und andere, die machen einen ganz großen Bogen drumherum, aber sie haben ihre eigene Weise, sich damit trotzdem zu beschäftigen.
Das heißt aber, Ernst, wenn ich dich richtig verstehe, die eher intensive Auseinandersetzung mit Sterben und Tod beginnt erst dann, wenn ich unmittelbar damit konfrontiert bin, durch Krankheit, schwerem Unfall oder sonst einem Ereignis, das mich dazu führt.
Korrekt, durch die persönliche Berührung.
Und okay. Was ist, wenn die Mutter beispielsweise verstirbt oder eben ein Familienmitglied im Verwandtschaftskreis, Freunde?
Dann ist das die extremste persönliche Berührung, die man normalerweise sich vorstellen kann. Und dann kommt niemand darum rum. Und darum gibt es ja den interessanten Wechsel. Die 80%, die sich jetzt normalerweise nicht damit befassen, müssen sich damit befassen. Sie haben keine Wahl, wenn jetzt dieser persönliche Blitz in das persönliche Leben hineinkommt. Und dann ist die Frage, wie gehe ich mit diesen Menschen, die jetzt schwer krank sind, um? Und wie begleite ich Angehörige? Das sind die Fragen, mit denen ich mich eben mein Leben lang beschäftige.
Hast du Erfahrung gemacht in der Frage, wie gehen Jüngere und wie gehen Ältere damit um? Gibt es da Unterschiede in der Beschäftigung dann?
Ich denke, nein. Ich denke, es gibt keine Unterschiede. Wir wissen heute, dass die Faktoren, die das bestimmen, vielfältig sind. Das hängt von der Beziehung ab, die jetzt zu dem, der erkrankt ist, vorhanden ist. Das hängt von der Persönlichkeit dessen ab, der hier krank ist, und auch von dem, der hier betroffen ist. Das hängt von den Rahmenbedingungen ab, das hängt von der Erkrankung ab, ob die lang oder langsam ist oder ob die schnell geht oder ob die jetzt mit ganz erheblichen Symptomen und verknüpft ist, also je nachdem, wie der Progress ist, ob der sehr schmerzhaft und sehr belastend ist oder ob er schleichend ist. Das sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, dass man das nicht so sagen, nicht generalisieren kann.
Was mich noch interessieren würde, die Menschen, die weder B noch getroffen sind, die quasi ihr ganz normales Leben leben und keine Berührungspunkte mit dem Sterben und dem Tod haben, hast du den Eindruck, dass sie sich trotzdem mit diesem Thema irgendwann auseinandersetzen oder lieber nicht?
Es gibt in Deutschland keine Chance, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Wenn ich daran denke, dass die Deutschen, nachdem sie aus der Kirche ausgetreten sind, ein Hochamt am Abend haben, nämlich den Tatort, der mittlerweile in einer 1000 Folgen und noch mehr gelaufen sind, in dem Kontext beschäftigt sich jeder Fernsehzuschauer mit Sterben und Tod, aber auf eine sehr eigene Weise, bei dem er sich schützt, nicht berührt zu werden. Diese Berührung wäre sofort anders, wenn derjenige einen Besuch in einer alten Pflegeeinrichtung machen würde. Dann käme der gleiche Kitzel, aber ein persönlicher Kitzel, eine persönliche Herausforderung. Und die gibt es auf der Couch mit dem Bier und mit den Snacks nicht vor dem TV.
Da wollen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ne?
Aber eines würde mich zuvor noch interessieren, Ernst. Du hast ja an vielen Sterbebetten gesessen. sterben diejenigen aus deiner Erfahrung, aus deiner Beobachtung, die sich intensiver, regelmäßig mit dem Tod, mit dem eigenen Tod, mit dem eigenen Sterben auseinandergesetzt haben, leichter als diejenigen, die zu den von dir beschriebenen 80% gehören?
Kann man so nicht sagen. Diese Differenzierung kann ich nicht machen. Und das Problem ist einfach, dass das Sterben an sich, wenn man selbst getroffen ist, für jeden eine unglaubliche existenzielle Herausforderung ist. Da gibt es kein Training für. Und sich von dem Leben trennen zu müssen, von den Menschen, die man liebt, von den Töchtern, von den Söhnen, von den Ehefrauen, von den Eltern, von den kleinen Kindern, von den Freunden, das ist für jeden schmerzhaft. Und insofern ist die Beschäftigung, sage ich bewusst, mit Sterben und Tod in abstrakten Diskussionen das eine. Und den Schmerzen selbst zu erleben, ist das ganz andere.
Ich habe ja eingangs gefragt, wann ihr das letzte Mal übers Sterben nachgedacht habt. Du, Ernst, sagst ja, es macht eben einen Unterschied, und das klang gerade schon an, ob ich nach dem Sterben frage oder eben nach dem Tod. Worin liegt deiner Meinung nach der Unterschied?
Also ich zitiere mal einen sehr klugen Menschen, den Philosophen und Arzt Karl Jaspers, und der sagt, wenn von Tod und Sterblichkeit gesprochen wird, wir wissen nichts. Und weil wir nichts wissen, ist es ein unglaubliches Feld der Spekulation. Wenn jemand also sagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, was sagt der Mensch dann? Ich kenne niemanden, der sagt, ich habe keine Angst vorm Sterben. Das Sterben ist ein Prozess und der Tod ist ein Abstraktum. Und es wird unglaublich viel über Tod diskutiert. Das kann man stundenlang machen. Da schlafe ich anschließend ein. Aber wenn ich jetzt mit einem Sterbenden gesprochen habe und der hat mir seine Biografie und seine Ängste und seine Schmerzen erzählt, schlafe ich nicht ein am Abend. Das ist der Unterschied.
Das heißt auch, Sterben kann ich unmittelbar erleben, während das, was anschließend kommt, nämlich der Tod, für uns ja ein Mysterium ist.
Genau so. Da bleibt ein Geheimnis und da gibt es überhaupt keine Variante, diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Da kann man noch über Nahtoderfahrungen sprechen oder über andere Begeisterungen oder Geisterfahrungen, wie das Kübler-Ross gemacht hat. Das ist eine Spekulation und muss man als Spekulation oder manchmal auch Fantasterei bezeichnen, die oftmals auch die Begleitung und das eigene Erleben erschweren. Das muss man auch sehen, weil dann Vorstellungen da sind, die mit der Realität nichts zu tun haben.
Was ja vielleicht manchmal auch helfen kann, oder?
Im Gegenteil. Also ich denke an einen Arzt, 62 Jahre alt, Palliativmediziner, Internist, sehr gebildeter Mensch, der neben der Arbeit in der Klinik sich für Philosophie und Theologie studiert und auch noch habilitiert hat. Also bestens. Und der wurde sehr, sehr krank und hat selbst auf der Palliativstation gearbeitet. Und am Ende sagte er, auf der Palliativstation liegend, am Ende bleibt nur noch Scheißen und Kotzen. Da hilft keine Philosophie und da hilft keine Theologie.
Ja, in sehr eindrücklichen Worten, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich würde gerne einen kurzen Blick auf die Statistik werfen. Und zwar habe ich nachgelesen, dass mittlerweile in Deutschland die überwiegende Mehrzahl der Menschen im Krankenhaus verstirbt, 19% in der stationären Pflegeeinrichtung und nur 23% tatsächlich zu Hause. Dabei gefühlt empfinde ich, dass die meisten Menschen am liebsten dort sterben möchten, wo sie gelebt haben, bei ihnen zu Hause. Wieso gelingt das nur bei 23% der Sterbenden?
Also der Wunsch, wo jemand sterben möchte, ist ein sehr, sehr differenziert zu behandelndes Thema. Die Bedingungen, unter denen Menschen heute leben, sind nicht unbedingt so, dass jemand zu Hause sterben kann oder zu Hause sterben möchte. Das betrifft sowohl die Architektur als auch die Art und Weise, wie Menschen miteinander leben. Das heißt, wir haben häufig die Situation auch auf Palliativstationen, dass jemand zu Hause nicht sterben möchte, weil dort nicht die Begleitung da ist oder aber auch, weil der Partner oder die Partnerin denjenigen zu Hause nicht haben wollen, weil sie keine Sterbewohnung anschließend haben wollen. Das heißt, es gibt auch Ablehnungen.
Könnte ich auch gut verstehen.
Ja. Natürlich. Und das andere ist, dass wir die Hoffnung immer haben, fast alle Menschen, dass im Krankenhaus doch noch was zu machen ist. weil die Bereitschaft, selbst zu sterben, nicht so groß ist, wie man häufig mal annimmt. Menschen wollen nicht sterben in der Regel. Und darum, wenn es denn gar nicht mehr geht, dann bitte noch ins Krankenhaus, um eine möglichst optimale Begleitung und Therapie zu haben.
Das ist ein sehr interessanter Aspekt, worüber ich in dieser Form noch gar nicht nachgedacht habe, weil ich bin auch einer derjenigen, der sich vorstellt, dass möglicherweise das Sterben daheim am, in Anführungszeichen, angenehmsten ist in meinem Umfeld. Aber die Tatsache, dass natürlich kranke Menschen, die voller Hoffnung vielleicht auch noch sind, gesund zu werden, nach dem letzten Strohhalm greifen, erleben wir ja auch sehr oft. Was aber dann auch wieder in meiner Wahrnehmung dazu führt, dass Ärzte teilweise auch, ich sage das jetzt mal, noch unsinnige Dinge tun, die Menschen das Leben, wenn überhaupt, nur sehr, sehr kurz verlängern. Ist es denn vor diesem Hintergrund wirklich ein Vorteil, dann alle Möglichkeiten auszuschöpfen?
Da muss man jetzt genau unterscheiden wieder zwischen dem Schachspieler und dem Damenspieler. Der Schachspieler stellt die Frage, die du jetzt gestellt hast, Michael. Der Damenspieler stellt die nicht, sondern der möchte eben weiter Dame spielen. Und dem ist es wichtig, dass er nicht heute stirbt, sondern frühestens morgen. Und morgen sagt er auch, ich möchte heute nicht sterben, sondern frühestens morgen. Das ist die Grundsituation. Natürlich gibt es Differenzierungen dazu und Abweichungen, aber das ist der Tenor, den ich respektieren muss insgesamt. Insofern sind die Diskussionen über Maximaltherapien, die abgeschafft werden sollen aus finanziellen Gründen, die Diskussion von den Schachspielern und nicht von den Damenspielern. Das muss man differenzieren.
Also du würdest demzufolge auch sagen, das, was ich persönlich als einen gewissen Horror empfinden würde, im Krankenhaus, in dieser sehr sterilen Umgebung sterben zu müssen. Für viele ist es gar nicht so, weil sie diesen Ort auch als einen Ort der letzten Hoffnung empfinden.
Korrekt, völlig korrekt, sehe ich genauso.
Ihr habt euch mit dem Sterben insgesamt sicherlich oder ganz bestimmt schon häufiger auseinandergesetzt als ich beispielsweise. Das mag vielleicht dem Alter geschuldet sein oder vielleicht, Ernst, wie bei dir, mit dem Beruf ja irgendwo auch. Meine Frage wäre noch, hängt die Einstellung zum Tod, die du ja jetzt teilweise schon beschrieben hast, vielleicht auch mit dem Alter zusammen, beziehungsweise gibt es einen Unterschied zwischen jungen Menschen und älteren Menschen, die sterben? Du sagtest gerade, keiner möchte sterben, aber gibt es trotzdem vielleicht, würde ich jetzt vermuten, die Bereitschaft bei älteren Menschen, ist die eher vorhanden zu sagen, ja, ich lasse jetzt los, ich habe mein Leben gelebt?
Ich erzähle eine Geschichte. Vor kurzem ging durch die Zeitungen, eine Ordensschwester wurde 110 Jahre alt und sie wurde gefragt, wie sie denn so gelebt hätte und wie lange sie noch leben möchte und was ist. Und sagte sie, ja, der Herrgott hat mich nicht geholt. Ich bete schon immer darum, dass der Herrgott mich holt. Mhm. Das heißt, ich möchte sterben.
Ja.
Und dann wurde gewartet und dann sagte sie, ich habe in meinem ganzen Leben mich immer gefreut, Geburtstage feiern zu können mit einer Schnapszahl. Mhm. Und es wäre doch noch ganz schön, wenn ich 111 feiern könnte.
Und sie wollte auf jeden Fall noch weiterleben.
Genau.
Ja.
Und das ist der Punkt dabei.
Ja.
Ich differenziere, heute nicht zu sterben, morgen. Und morgen sage ich dasselbe.
Das gilt für jung und alt.
Das gilt für jung und alt.
Ja.
Und dieses Phänomen, dass Menschen, die sich bereits im Sterbeprozess befinden, noch irgendein Ereignis vor Augen haben, das sie erleben möchten, das ist ja öfter zu beobachten, oder?
Genau, das ist ganz normal, weil das wird häufig nicht so gesehen, aber das ist evident. Wir haben zur selben Zeit Angst, sterben zu müssen und die Hoffnung, nicht sterben zu müssen. Angst und Hoffnung, das ist für mich eines der grundlegenden Themen, um diese Problematik, in der wir jetzt miteinander sprechen, sind das Phänomen, das uns bewegt. Es gibt nicht die Angst oder die Hoffnung, sondern immer zur selben Zeit Angst und Hoffnung. Mhm. Mhm. Und der Wunsch ist, dass wir das im Gleichgewicht haben. Und wenn wir es nicht im Gleichgewicht haben, dann wird unser Leben sehr, sehr schwierig. Und wir versuchen immer wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Wenn die Angst sehr groß ist, dass ich sterben muss, dann werde ich eine entsprechende Hoffnung brauchen, die das wieder egalisiert. Und so kommen dann alle wirklich manchmal von außen gesehen unmögliche Wünsche, dass jemand, der nur noch wenige Tage hat, auf einmal noch ein Haus bauen möchte, mhm, mit Recht. Mhm. oder extreme Situationen, dass eine mittelalterliche, sage ich mal, Patientin, die an einem Mammakarzinom erkrankt ist, noch ein Kind haben möchte. Mhm. Das Kind ist dann nichts anderes als der Hoffnung, weiterzuleben, mindestens in dem Kind.
Mhm. Und nachvollziehbar.
Natürlich. Wenn man respektiert, dass das alles zur selben Zeit ist, Angst und Hoffnung, dann hat man eigentlich keine Möglichkeit, das nicht zu respektieren, wie jemand mit seinem eigenen Sterben umgeht.
Du beschäftigst dich ja seit vielen Jahrzehnten mit diesem Thema. Hat sich innerhalb dieses Zeitraums an dem, was du gerade geschildert hast, was verändert, was entwickelt?
Nein, nach meinem Empfinden nicht. Ich bin mittlerweile der Auffassung, dass transkulturell und transepochal das Phänomen dasselbe ist. Das heißt also, ich bin wieder bei meiner Metapher mit dem Schachspieler und mit dem Damespielerin oder Damespieler. Das gilt für alle Kulturen nach meiner Erfahrung und für alle Zeiten. Da bin ich überhaupt nicht mehr bereit, irgendeine Konzidenz zu machen. Es gibt zwar Auffassungen, da gibt es einen Autor, der bei solchen Feierlichkeiten, wenn es um Einweihung von Hospizen oder so geht, immer zitiert wird, das ist der französische Historiker Philippe Ariès. Der hat ein Buch geschrieben, Geschichte des Todes, das ist der deutsche Titel. Und das ist schon eine unsinnige Formulierung, der Tod hat keine Geschichte. Aber seine Hauptthese ist, fast 2000 Jahre lang, von Homer bis Tolstoi, ist im Abendland die Grundeinstellung der Menschen zum Sterben nahezu unverändert geblieben. Der Tod war ein vertrauter Begleiter, ein Bestandteil des Lebens. Er wurde akzeptiert und häufig als eine letzte Lebensphase der Erfüllung empfunden. Das stimmt einfach nicht. Der Mann hat sehr einseitig die Quellen angeschaut und hat nur Gesunde befragt und nicht die Sterbenskranken. Ich habe in meinen Publikationen ganz viele Beispiele angegeben, wo in diesen Jahrhunderten vor uns die gegenteilige Position der Fall ist. Da könnte ich wirklich stundenlang Beispiele bringen, selbst hochrenommierte, um zu zeigen, das ist jetzt aus meinem Sinn, pardon, Unsinn, was der Herr Ariès geschrieben hat, aber es ist das, was die Menschen gern haben möchten. Dass der Tod akzeptiert wird, weil jemand, der den Sterbenprozess und das Tod akzeptiert, der leichteste Patient ist, der zu begleiten ist.
Aber was entgegnest du Gläubigen, deren Religion eben sagt, nach dem Tod erwartet dich ein Paradies beispielsweise?
Denen sage ich gar nichts. Denen lasse ich diese Vision, weil das deine Form ist, damit umzugehen. Und die respektiere ich. Mhm. Und ich habe kein Recht, in irgendeiner Weise das anzuzweifeln, weil ich habe dieselbe Grundlage. Ich kann zwar sagen, ich selbst habe für mich eine andere Auffassung, aber bei der Begleitung von Menschen, die sterbend sind, gehört es zu respektieren, was sie für Vorstellungen haben.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Umfragen, die aber auch auf der anderen Seite immer wieder belegen, dass Menschen, die einen festen Glauben haben und die an ein Paradies glauben, die an eine Wiedergeburt glauben, sehr viel einfacher den Weg dahin gehen, wo sie hingehen müssen. Hast du das bei deinen Beobachtungen auch festgestellt?
Das stimmt so nicht. Da kann ich den Zeugen schlechthin für Christentum nennen. Jesus von Nazareth ist genau der Zeuge dafür, dass das nicht stimmt. Der hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hat gewünscht, dass dieses Kreuz an ihm vorbeigeht, nämlich sterben zu müssen. Also wenn ich dann schon mit christlichen Argumenten gehen möchte, gibt es in der gesamten Bibel kein Argument, das Sterben zu akzeptieren. Das Gegenteil ist der Fall. Und wenn man anschaut, wie sich dann auch Theologen verhalten, wenn sie selbst sehr schwer krank sind, dann ist das alles auf einmal in Frage gestellt. Und da bin ich wieder bei meiner Metapher Schachspieler und Damespieler. Als gesunde Menschen können Theologen und auch Gläubige wunderbar reden, aber in dem Augenblick, wo es zugreift, dann wird das eine ganz andere Geschichte.
Ich möchte den Tod nochmal oder das Sterben nochmal in unseren Alltag heben. Du hast es vorhin angesprochen. Wenn wir TV schauen, wenn wir uns den Tatort sonntagsabends angucken, dann erleben wir im Umgang mit dem Sterben und mit dem Tod ein verzerrtes Bild, wie du es vorhin ja auch schon beschrieben hast, das mit der Realität wenig zu tun hat. Das kannst du so bestätigen, richtig?
Nicht ganz.
Nicht ganz? Okay.
Weil das sind zum Teil fantastische Schauspielerleistungen, die dort das zeigen, und das ist die Qualität der Schauspieler, das darzustellen. Nur was dann auffallend ist, es werden möglichst grausame Szenen gewählt, möglichst ja, Aufmerksamkeit haschende Szenen dargestellt mit entsprechenden Fotos oder Darstellungen, und das sind Verzerrungen dann.
Und wozu führt das bei den Zuschauerinnen und Zuschauern?
Das ist eine Unterhaltung. Die einen gucken Fußball und die anderen gucken Tatort.
Ist es denn überhaupt ein Problem, wenn ich zum Beispiel verdränge und über die Medien gar nicht erfahre, was Sterben mit sich bringt?
Also die Medien haben einen entscheidenden Nachteil in dieser Fragestellung, nämlich weil man nur sieht und hört. Das entscheidende Phänomen ist berühren, riechen, anfassen und den Schmerz in der Hand nehmen. Das habe ich nicht, wenn ich das TV sehe. Und darum ist es ein Phänomen, dass die Menschen fasziniert sind vom Fernsehen und dem Sterben dort.
Dieses Anfassen, das habe ich auch nicht, wenn ich beispielsweise Instagram öffne, wenn ich in meine sozialen Medien schaue. Da teilen Männer sowie Frauen ihre teilweise härtesten Schicksalsschläge, und nicht selten sind es beispielsweise Krebsdiagnosen, und dabei nehmen sie hunderttausende Followerinnen und Follower ungefiltert mit auf diesem Weg, mich dann tatsächlich ja auch. Das ist wie ein Tagebuch bis ins Grab tatsächlich. Das heißt, Sterben und Trauern, die digitalisieren sich ja irgendwie. Ist das ein Fortschritt, würdest du sagen?
Ja, nein. Es ist eher eine Problematisierung, genauso wie mit dem TV. Mein Wunsch wäre, statt dieser Digitalisierungen lieber Menschen zu begleiten, die krank sind, die sterbend sind. Die Einsamkeit der Sterbenskranken ist das Thema. Und wenn ein Sterbenskranker seine Geschichte ins Netz stellt, dann ist das für mich ein Zeichen, dass er niemanden hat, der ihn begleitet. Dass er niemanden hat, der ihm zuhört. Niemanden hat, der ihm Wärme vermittelt, der die Einsamkeit teilt. Das sind die Ausdrücke, die ich dabei erlebe.
Oder ist es vielleicht auch eher der Drang, es soll was von mir bleiben? Weil ich habe ein Beispiel mitgebracht, eine Followerin, die vor 3 Jahren verstorben ist an Krebs, mit nur 29 Jahren, hat Mann, 3 Kinder, ein Haus. Und sie hat 63.000 Menschen mit auf ihren Weg genommen. Und ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass sie viele Menschen um sich herum hatte. Zumindest vermittelte sich das den Eindruck, ne, über die sozialen Netzwerke, mit denen sie hätte auch reden können.
Ich bin sicher, die hat sie nicht mit auf den Weg genommen und die sind nicht mitgegangen. Weil das ist ein Phänomen in der Öffentlichkeit. Aber Sterben ist nichts Öffentliches in dem Sinne. Und 63.000, wenn das so ist und sie möchte in der Weise ja, ewig bleiben, ich überziehe das jetzt, dann ist das eine Fehlannahme. Nichts schneller als im Digitalen verschwinden auf einmal die Dinge. Das weißt du doch auch. Wenn du eine Sendung machst, am nächsten Tag guckt das keiner mehr an.
Naja, es gibt eine Wiederholung, ne? Aber ich weiß, was du verstehst. Ich scroll einmal durch mein Instagram und im nächsten Moment ist da oben schon wieder ein ganz anderes Bild und eine ganz andere Message in meinem Feed. Genau.
Genau so.
Ich frage mich aber trotzdem, ob es nicht doch auch was Gutes hat, wenn ich mich daran erinnere, an das, was wir vorhin gesagt haben, 20% Getroffene, 80% eher Menschen, die auf Distanz gehen, kriegt aber nicht so jemand, der sein Leid auch öffentlich macht, auch jene ins Nachdenken, die keine Getroffenen sind und sich eigentlich im Normalfall mit dem Tod überhaupt nicht beschäftigen, dem Sterben überhaupt nicht beschäftigen würden. Ist das nicht ein Vorteil?
Ich wiederhole, es hat niemand in Deutschland eine Chance, sich nicht mit dem Sterben zu beschäftigen. Niemand. Verstärkt jetzt durch die Bilder aus der Ukraine, die nochmal in anderer Weise angreifen. Also wenn ich dann die Kinder denke, die ihre Mutter verloren haben und dort am Grab stehen. Und da hat keiner eine Chance, dem auszuweichen. Da gibt es eine Identifikation mit. Und die Frage ist, wie weit jemand sich mit dem, was jetzt ins Netz gestellt wird, identifizieren kann und mitleidet. Und dann gegebenenfalls auch in irgendeiner Weise begleitet, meinetwegen eine Karte schreibt oder was auch immer, um zur gleichen Zeit zu vermitteln, ich bin bei dir. Und die große Zahl kann nicht bei dir sein.
Das stimmt, aber tatsächlich ist es so, wenn man jemanden vielleicht über mehrere Jahre folgt und die Person gar nicht kennt, man den trotzdem den Eindruck vermittelt bekommt, ich bin in diesem Moment bei dieser Person. Auch wenn, wie du es gesagt hast, das natürlich gar nicht sein kann.
Eben.
Und du auch nicht berühren kannst im buchstäblichen Sinne. Ne?
Natürlich, das ist ja, der Punkt dabei.
Ja, aber es ist schon so, dass man ja durch beispielsweise die sozialen Netzwerke jetzt auf einmal die Möglichkeit hat, ganz nah an einem Fall, an einem echten Fall dran zu sein. Es ist kein Fernsehen, es ist kein Drehbuch, was da geschrieben wurde, sondern diese Person ist tatsächlich betroffen und getroffen. Und ich muss nicht mehr in irgendwelchen Studien nachlesen oder medizinische Artikel wälzen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich hoffe, ich ahne, was du damit meinst. Aber ich bleibe dabei. Der Austausch, der notwendig ist für eine Begleitung, der fehlt. Der fehlt einfach. Die Nähe, dabei sein, die Stunden auszuhalten, in denen man nicht mehr ins Internet hineinschreiben kann. Das ist doch die entscheidende Phase, die Nacht, die ausgehalten werden muss.
Da hast du recht, ja.
Insofern, wenn man so will, eine zweischneidige Geschichte.
Ein Punkt, den ich durchaus als vorteilhaft erkennen würde, ist, dass auch wenn ich mich auf Instagram, nur auf Instagram, mit dem Leiden eines Mitmenschen beschäftige, gehe ich eher in die Rolle des Damespielers als in die des Schachspielers möglicherweise und bekomme ein neues Verständnis vom Sterben, das ich vorher so vielleicht nicht hatte.
Das mag sein. Ich kann da jetzt nichts zu sagen, weil ich habe da keine Recherchen zugemacht, wie jemand damit umgeht. Ich kann nur schauen, wie Menschen, die ganz sicher im Fernsehen oder auch jetzt im Internet oder Instagram oder wo auch immer sich dann das angesehen haben, wie diese Menschen, ich sage jetzt mal, umgehen, wenn sie jetzt ins Krankenhaus kommen und jemanden begleiten oder ins Hospiz kommen. Und ich habe mal, um das zu studieren, mich in die Empfangshallen gesetzt, um zu gucken, wie kommen die Menschen dort an, wenn sie besuchen wollen. Dann ist es so, wie wenn sie völlig unvorbereitet sind. Sie sind verängstigt, sie sind irritiert, sie suchen dann meistens, dass sie zwei, drei noch finden, die mitgehen. Ich sehe das ja bei uns vor der Palliativstation, wie dann die Besucher als zu dritt, zu viert oder fünft miteinander sitzen, mit Recht, und sie stürzen gegenseitig. Und das habe ich im Internet nicht.
Nein, das stimmt.
Und das ist der entscheidende Mangel in der Begleitung von Menschen und auch in der Begleitung von den, wenn die Menschen die Tatorts schauen, wenn die Menschen im Instagram dich darstellen und das anhören. Stattdessen bereit wären, Menschen, die schwer krank, sterbenskrank sind, zu besuchen in Altenpflegeeinrichtungen, in Hospizen, auf Palliativstationen, dann hätten wir keinen Pflegenotstand.
Zumal ich mich als Unbeteiligte, die diese Person in meinem Handy überhaupt nicht kennt, manchmal ertappe, dass es mich zum Teil auch leicht überfordert mit diesen Emotionen, die dieser sterbende Mensch gerade aufschreibt, habe. Mich trifft das ganz unvorbereitet.
Natürlich.
Und weiß dann gar nicht genau, wie gehe ich eigentlich damit um? Bin ich jetzt verpflichtet, darauf zu antworten? Oder was erwartet diese Person in dem Moment, wo sie ihre Geschichte öffentlich macht?
Ja, für mich ist das primär ein Schrei. Der Schmerz ist so groß und den möchte ich gern so rausschreien, dass möglichst viele den erleben und ja manchmal auch, dass sie daraus lernen. Das muss ich unterstellen. Aber primär der Schrei, alle sollen wissen, wie schlecht es mir geht. Und interessanterweise wird ja auch sehr wohl versucht, sich zu übertreffen in dem, was erzählt wird. Das heißt, es gibt ja schon fast einen Wettkampf darum, wer die grausamsten und die brutalsten Szenen darstellt. Ja. Das sind Extremsituationen, dass Menschen, die sich suizidieren, im Internet, im laufenden Programm, sage ich jetzt mal, suizidieren.
Ja.
So extrem läuft das ja mittlerweile.
Hast du recht. Die Angst vor dem Sterben und vor dem Tod, kann man sagen, ereilt jeden irgendwann, ob er es nun öffentlich macht oder im Geheimen verborgen, ob in den sozialen Netzwerken abseits der Öffentlichkeit, das halten wir so mal fest. Aber du hast sie begleitet, die sterbenden Menschen. Wie hast du denn versucht, ihnen die Angst zu nehmen?
Das ist eines der typischen Fehleinschätzungen. nämlich dass Angst genommen werden kann. Das sagen leider auch Palliativmediziner. Es geht bei der Angst darum, zu begleiten. Die Angst ist für uns ein Lebensgarant. Wenn wir keine Angst hätten, würden wir nicht leben. Menschen, die keine Angst haben, sind Maniker. Das ist eine psychische Erkrankung. Das muss man sich auch klar machen. Ein mir sehr vertrauter Anästhesist, der sehr viel Erfahrung in der Begleitung von sterbenden Menschen hat, hat gesagt, es gibt nur eine einzige Form, Angst zu nehmen. Und das ist die Vollnarkose.
Wenn man den Menschen, das leuchtet ja sehr ein, die Angst nicht nehmen kann, weil sie ja was Archaisches ist, das uns allen innewohnt.
Ja.
Was bedeutet das dann aber für die Begleitung? Wie kann es gelingen, den Menschen, den du begleitest, ein wenig zu beruhigen in diesem, ich nenne es mal, aufregenden, existenziellen Prozess?
Ja, ich darf wieder einen Begriff aufgreifen, den du gewählt hast, der so klassisch ist, auch von Ärzten, beruhigen. Nein, ich sage jetzt zunächst erstmal, Sterbenskranke haben ein Recht, zu schreien, zu protestieren. Sie haben ein Recht dazu. Sie haben keine Pflicht zur Ruhe. Die Ruhe wird immer erwartet. Also ich soll beruhigen. Nein, das will ich nicht. Ich habe ein Interesse, und so habe ich das immer gemacht, jemanden in seinem Aufstand gegen das, was er erleiden muss, zu begleiten und ihm zu respektieren, dass er so und so sich schreit. Es gibt von mir eine These, die ich seit 30 Jahren vertrete. Palliativstationen haben einen Raum der Stille. Der ist obligatorisch mittlerweile. Und ich sage, das ist falsch. Und ich sage, jede Palliativstation, jedes Hospiz, jede Pflegeeinrichtung bräuchte einen Raum der Klage, in denen die Menschen klagen können, dass sie so leiden müssen, dass sie sterben müssen. Wenn heute auf einer Palliativstation oder einem Hospiz jemand klagt und schreit, das ist ein riesiges Problem, wie man ihn zur Ruhe bekommen kann. Das ist das, was bei mir durch den Kopf geht, wenn du von Beruhigen sprichst. Das, was Ruhe vermitteln kann, ist, wenn ich das mit aushalte und nicht mit ausflippe. Und das ist nicht einfach. Und da kneifen die meisten Menschen vor, wie ich auch manchmal. Ich bin nicht immer fit, das ertragen zu können. Oder bei den Mitarbeiterinnen. Und dann lieber eine Medikation verteilen, um auf diese Weise Ruhe zu bekommen. Das muss man ganz nüchtern sehen.
Das klang jetzt gerade so ein bisschen an, aber wie erlebst du denn die Angst bei Sterbenden?
Indem sie sagen, ich habe Angst. Das Einfachste.
Und dann auch mal ausflippen tatsächlich oder laut werden oder ja, einfach ihren Schmerz rausschreien wollen.
Natürlich. Sie schimpfen, sie schreien, natürlich. Ich will nicht sterben, ich will nicht krank sein. Ich will weg, ich will nach Haus. Gott, hole mich. Scheiße. Das Lieblingswort von Sterbenskranken ist übrigens Scheiße.
Und wie reagierst du?
Ich stimme zu, sie haben ein Recht, das zu sagen. Und bleibe aber bei sitzen, solange ich kann. Und hoffe, dass jemand da ist, wenn ich nicht da bin. Ich bin ja auch nur kurz da und ich kann überhaupt nicht überall sein, um Gottes Willen. Ich bin in den letzten Jahren vermehrt dabei, Menschen zu begleiten, die begleiten. Dass ich ermutige, das auszuhalten.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis auch für alle Menschen, Verwandte, Freunde, die einen Sterbenden begleiten. Du appellierst ja, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, dazu, ihn so sein zu lassen, wie er ist.
Korrekt.
Weil es ist gerade in dem Moment seine Situation und das ist seine Reaktion auf die Situation.
Genau.
Und das, was wir, die begleiten, tun können und tun sollten, ist einfach nur aushalten und dabei sein und nicht versuchen, durch eine Beruhigungsspritze oder sonst irgendetwas diesen Menschen in Anführungszeichen zur Ruhe zu bringen.
Das eine schließt das andere nicht aus. Das heißt, es ist sehr wohl möglich, mit Psychopharmaka Menschen zu beruhigen. Das wird auch gemacht, das ist auch notwendig, weil das sonst nicht aushaltbar ist.
Für wen?
Für die Begleitenden, zum Beispiel für die Pflegenden. Damit man ein bisschen von dem Hohen herunterkommt, auf Palliativstationen haben wir Situationen, wo zwei Pflegekräfte ertragen müssen, dass in einer Nacht 5 Patienten von 12 Patienten auf der Station versterben. Und das auszuhalten, ist unglaublich. und das Gesundheitssystem verlangt, dass die dann am anderen Abend weiter in ihre Nachtschicht gehen. Das ist die Extremsituation, in der wir jetzt in unserer Gesellschaft haben.
Wir haben gerade darüber gesprochen, wie sollten sich die Begleitenden am besten verhalten. Aber da reden wir jetzt ja schon über die quasi optimale Situation. Es gibt jemanden, der einen Sterbenden, eine Sterbende begleitet. Das ist aber heutzutage überhaupt nicht mehr der Alltag. Also wir lesen immer wieder und immer häufiger von dem bedauerlichen Phänomen, dass sterbende Menschen ausgegrenzt werden. Das reicht von sozialer Isolation bis hin zu Diskriminierung. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast auch gelesen, dass Familie und Freunde Sterbende vernachlässigen oder sogar allein lassen, weil sie verunsichert, überfordert sind oder Angst haben. Hast du sowas auch schon erlebt?
Ja, natürlich, das gehört dazu. Nur gerade was die Situation der Begleitung durch Angehörige angeht, sind es sehr, sehr viele Aspekte, die man dabei berücksichtigen muss. Man darf diese Situation der pflegenden Angehörigen, darum geht es ja, nicht ohne die gesellschaftlichen Veränderungen betrachten und nicht individualisieren und sagen, die können das nicht. Nein, ich muss die Vielfalt von Gründen respektieren, die zu diesem Phänomen, wie wir sie heute haben, führt, dass eben über 50% im Krankenhaus versterben.
Nochmal zur Einsamkeit der Sterbenden. Du hast es gerade erwähnt, das ist ja kein neues Phänomen und der Soziologe Norbert Elias hat schon vor mehr als 40 Jahren, wie ich finde, ein sehr kluges Buch darüber geschrieben. Und er kommt darin unter anderem zu dem Schluss, ich zitiere mal, was Menschen tun können, um Menschen ein leichtes und friedliches Sterben zu ermöglichen, das bleibt noch herauszufinden. Sind wir heute 40 Jahre, nachdem Elias das geschrieben hat, weiter?
Also Norbert Elias ist für mich ein Soziologe, den ich sehr schätze, dessen Theorien ich weitestgehend übernehme. Und hier muss ich sagen, er hat keine Ahnung von dem, was läuft. Er ist ein Soziologe, der nicht am Krankenbett gesessen hat. Der Wunsch, dass es ein friedliches Sterben gibt, das haben alle. Nur Sterben ist nicht friedlich. Allein dieser Anspruch ist das. Und ich habe bewusst ein Gegenbuch zu diesem Buch von Elias geschrieben, benannt Gegen die Einsamkeit Sterbenskranker. Und habe dort aufgeschrieben, was wir in der Hospiz- und Palliativbewegung entwickelt haben. Ist ja nicht nur meine eigene Geschichte. Es sind ja sehr viele Autoren und Frauen und Männer, die sehr intensiv daran geforscht haben und aufmerksam machen, welche Möglichkeiten der Begleitung es heute gibt. Und das kennt der Herr Elias in der Weise nicht. Und er würde selbst, ich habe ihn anzugreifen, weil er nicht respektiert, was er eigentlich als Soziologe hätte sehen müssen. Aber der geht da konform mit dem, was also auch der Ariely geschrieben hat, mit der Akzeptanz des Sterbens.
Typische Form von Schachspieler, oder?
Korrekt.
Lass uns vielleicht zu diesem Thema noch einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen. Wo werden wir in 40 Jahren stehen? Wie werden die Menschen dann sterben?
Das ist eine böse Frage für mich. Ich habe eine Sorge und die hängt damit zusammen, dass sich diese Situation der Pflegenot verstärkt und dass es einhergeht mit dem, was das Bundesverfassungsgericht jetzt gerade vor 2 Jahren, im Februar 2020, entschieden hat. Das Recht auf den begleiteten Suizid, das Recht auf Suizid sowieso. Meine Sorge ist, dass viele Faktoren dazu führen könnten, dass es eine Form des Sterbens geben könnte, wie sie Aldous Huxley in seinem Roman Brave New World, also Schöne neue Welt, geschrieben hat. Das heißt also, aufgrund von Psychopharmaka und anderen Medikamenten ist es möglich, möglichst lange fit zu bleiben, also Altern zu verhindern. Aber trotzdem altert der Mensch, ohne zu altern. Und dann kommen die 65-jährigen Greise in dem Roman auf eine Station, wo sie dann mit entsprechenden Medikamenten sediert werden, bis sie dann sterben. Und damit sich die Kinder daran gewöhnen, haben die Kindergärten regelmäßige Besuchszeiten auf diesen Sterbestationen. Das sind dann also Menschen, die eigentlich komatös sind, nichts weiter mitbekommen, aber man will sie nicht aktiv töten. Das ist die eine Variante. Und die andere waren ja, ich befürchte, es gibt solche Ideen ja bereits, die auch in verschiedenen Ländern formuliert werden, dass es bewusste Suizidstationen geben wird, in denen Menschen in einem menschenwürdigen Setting, und das ist digitalisiert, man kann aufgrund der Robotik, aufgrund der Digitalisierung Sterben durchführen, ein Suizid durchführen, ohne dass jemand dabei ist. Mit dem Abräumen hinterher der Leiche und dem Verbrennen und dem Versenken in einer Urne, die dann irgendwo verschwindet, alles automatisiert.
Furchtbar. Ich so habe wie 2000, es sich doch aber eigentlich gar keiner wünscht.
Das weiß ich nicht. Ich habe 2018 einen Artikel genau das ausgewählt, ausgeführt und den veröffentlicht in der Hospizzeitschrift von dem Deutschen Palliativ- und Hospizverband. Also diese Furchtvision muss ich sie nennen und darum ist mein ganzes Engagement, wenn es irgend geht, das zu verhindern. Der Mensch hat ein Recht zu sterben in einer Weise, dass er respektiert wird und nicht ausgegrenzt wird oder gar vergiftet wird, wie auch immer.
Das ist ja eine Horrorvision, die du gerade aufgezeichnet hast, über die ich mir so tatsächlich noch gar keine Gedanken gemacht habe, aber möchte natürlich auch, dass das so nicht kommt. Wie kann man das denn verhindern?
Wir haben seit 40 Jahren die Hospiz- und Palliativbewegung, die kein anderes Ziel hat, als genau das zu verhindern. Wir haben in Deutschland einige zigtausend, das sind weit über 100.000 Frauen, vorrangig Frauen, die genau das verhindern, indem sie sich engagieren und Menschen, obgleich sie keine Verwandten sind, begleiten und beim Sterben unterstützen, auch die Angehörigen unterstützen. Das zu respektieren mit all dem, was wir über Sterbende wissen, sollte dazu führen, ich sage das mal sehr frech, dass Deutschland ein eigener Hospizverband wird. Dass die Hospiz- und Palliativbewegung selbstverständlich in jedem Ort, in jedem Staat mit mehreren Vereinen, Verbänden ist, um auf diese Weise bundesweit, länderweit, in welchen Ländern auch immer, Menschen da sind, die genau diese Aufgaben übernehmen, um dadurch auch wirklich zu ermöglichen, dass in der Begleitung, ohne in einer sozialen Einsamkeit sein zu müssen, leben und sterben zu können.
Das klingt schon wesentlich besser. Vielen Dank.
Ja, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir am Schluss unserer ersten Folge angekommen. Ich muss sagen, ich habe heute, obwohl ich mich mit dem Thema schon länger beschäftige und auch schon einige Gespräche mit dir geführt habe, Ernst, doch wieder einiges Neue erfahren. Lasst uns gerne wissen, wie ihr diese Podcast-Folge gefunden habt. Hinterlasst uns einen Kommentar auf unserem Instagram-Account. Wir freuen uns darüber.
Ja, und zur Eingangsfrage, wann habt ihr das letzte Mal übers Sterben nachgedacht? Das dürfte jetzt bei den meisten von euch nicht mehr allzu lange her sein. Ich hoffe, wir waren eine Anregung dafür, sich darüber Gedanken zu machen und ich hoffe, wir konnten einen Anstoß geben. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss.